Wir studieren Vers für Vers durch die Bibel. Wir lesen gerade durch das Matthäusevangelium und versuchen das, was wir lesen, auf unser Leben anzuwenden. Und wir sind in Matthäus Kapitel 8 heute Morgen. Ich möchte heute erstmal mit einer ganz grundlegenden Frage beginnen. Und zwar, können Schweine fliegen? Im Englischen bedeutet diese Phrase, wenn Schweine fliegen, dass etwas nie passieren wird. Aber mach mal das nächste Foto rein. Dieses Schwein hat es fast geschafft. In den USA dürfen Menschen, die mit psychischen Problemen kämpfen, unter Vorlage eines ärztlichen Attests ihr Haustier mit ins Flugzeug bringen. Das nennt man dann so Emotional Support Animals, also so zur emotionalen Unterstützung gegen die Flugangst. Meist sind das dann Hunde oder Katzen. Ein Truthahn hat es auch schon geschafft, habe ich gelesen. Diese Sau, die hat es nicht geschafft, für die hat es nicht geklappt. Die hat nämlich gleich, nachdem sie die Kabine betreten hat, als erstes ihr Geschäft verrichtet und daraufhin wurde dann diese Sau samt ihrer Begleiterin oder vielleicht war es umgekehrt, gell, des Flugzeugs verwiesen. Zweite Frage habe ich, was um alles in der Welt hat das mit unserer Bibelstunde zu tun? Und die Antwort ist eigentlich nicht viel, außer, dass wir heute eine Gruppe von fliegenden Schweinen sehen werden. Also wir haben keine koschere Geschichte heute Morgen. Lasst euch überraschen. Nachdem Jesus am Nordufer des Sees Genezareth im Norden von Israel bei Kapernaum gewirkt hat, hat sich eine Volksmenge um ihn versammelt, wegen den Heilungen, die er getan hat. Und dann im Vers 18 haben wir letztes Mal gelesen, hat Jesus seinen Jüngern befohlen, auf die andere Seite des Sees wegzufahren. Jesus wollte nicht der König werden von einer Volksmenge mit falschen Motiven, die ihn aus eigennützigen Motiven nachgelaufen sind. Und dann haben wir so eine Art Klammerbemerkung gesehen von den Versen 19 bis 22. Da haben wir eine Begegnung von zwei potenziellen Nachfolgern mit Jesus gesehen. Und Jesus hat ihnen vor Augen gehalten, dass ihm Qualität wichtiger ist als Quantität. Also Jesus will nicht nur einfach viele Menschen um sich versammeln, sondern er sucht echte Nachfolger. Und er hat ihnen vor Augen gehalten, dass er einen absoluten Herrschaftsanspruch stellt. Jenseits von allen persönlichen Vorteilen oder Annehmlichkeiten. Er will unsere absolute Nummer eins sein. Schlicht und einfach wegen dem, wer er ist. Unser Schöpfer, unser Retter, unser Herr und Gott. Wir wissen aus der Bibel, ein Nachfolger Jesu muss bereit sein, sich selbst zu verleugnen, sich selbst zurückzunehmen, sich selbst zu sterben, heißt es sogar, und ihm zu folgen, wohin immer er hinführt. Das ist sein Wunsch und sein Wort an uns ist uns Befehl. Das ist die Einstellung eines echten Jüngers. Und jetzt sehen wir praktisch eine Fortsetzung unserer Geschichte, dieses Berichtes ab Vers 18. Er befahl seine Jünger, an das jenseitige Ufer zu fahren. Und jetzt geht die Geschichte weiter, soweit es die Jünger betrifft, im Vers 23. Da lesen wir, und als er in das Boot gestiegen war, folgten ihm seine Jünger. Die haben wahrscheinlich nicht verstanden, warum sie wegfahren sollten von dieser Volksmenge. Hat wohl keinen großen Sinn für sie gemacht. Ich denke, die natürliche Tendenz wäre zu sagen, okay, lass uns hier einen Heilungsgottesdienst starten mit dieser Menge, die da. Das wäre wahrscheinlich eher ihre Idee gewesen. Aber was wir den Jüngern zugute halten können, sie folgen Jesus in dieses Boot. Und es ist das Herz eines Jüngers. Die Bibel sagt uns, seine Gedanken, Gottes Gedanken sind höher als unsere Gedanken, seine Wege sind höher als unsere Wege. So wie der Petrus auch gesagt hat, Herr, wir haben die ganze Nacht nichts gefangen, wir haben gefischt und nichts gefangen, als Jesus gesagt hat, fahr nochmal raus, wirf deine Netze aus. Das kommt mir nicht sinnvoll vor, aber Herr, auf dein Wort hin will ich. Das ist die richtige Einstellung. Ist es dein Herz, wenn Jesus zu dir spricht oder wenn du seine Worte hier in der Bibel liest, wenn er über Heiligung spricht, von mir aus, Selbstverleugnung, Vergebung, Feindesliebe, Gemeindeordnung, Familienrollen, kein Sex außerhalb der Ehe, keine Ehe, keine romantische Beziehung mit jemandem, der Jesus nicht lieb hat und so weiter. Wenn er über diese Dinge spricht, selbst wenn seine Gründe vielleicht erstmal für uns nicht verständlich sind, weil Jesus, warum sagst du das? Wenn Jesus dich zu einem persönlichen Glaubensschritt herausfordert, der dir vielleicht nicht logisch erscheint, der dir vielleicht sogar gegen deinen Strich geht, was ist dann? Wirst du ihm vertrauen, dass er es gut mit dir meint? Wirst du ihm gehorchen, wie die Jünger hier? Rein menschlich betrachtet, auf den ersten Blick war es eher ein Fehler, mit Jesus ins Boot zu steigen. Dann lasst uns lesen, wie es weitergeht. Vers 24, und siehe, es erhob sich ein heftiger Sturm auf dem See, sodass das Boot von Wellen bedeckt wurde. Diese Stürme waren berüchtigt am See Genezareth, gefürchtet selbst von den Fischern, die da täglich auf dem See unterwegs waren. Hat mit der geografischen Lage zu tun, dieses Sees. Der See Genezareth liegt so ungefähr 200 Meter unter dem Meeresspiegel und ist umgeben von Bergen. Höchste Gebirge ist im Nordosten das Hermongebirge. Das ist so ungefähr 2800 Meter hoch. Da kann man im Winter Skifahren. Also wir haben so einen Höhenunterschied von fast 3000 Meter. Und bei der richtigen Wetterlage, wenn diese absteigende kalte Luft von den Bergen oben durch das Tal herunterkam und dann auf diese warme, manchmal fast tropische Luft unten am See unter dem Meeresspiegel getroffen ist, dann sind da starke Turbulenzen entstanden und das konnte einen sehr, sehr plötzlichen Wetterumschwung geben. Und diese heftigen Winde, die waren dann gefangen wie in einem Kessel da, und haben den See aufgewühlt. Ich habe gelesen, 1992 wurden Wellenhöhen von 3 Metern gemessen auf diesem See. Ich habe in einem Kommentar gelesen, dass schon bis 8 Meter gemessen wurden, aber das konnte ich nicht verifizieren. Da, ja, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, das war hier kein kleiner Wind. Das war hier eine dramatische Szene. Manche glauben, wegen dem, was folgt, dass der Wind nicht natürliche Ursache hatte, sondern vielleicht sogar dämonischen Ursprungs war. Auf jeden Fall ein heftiger Sturmwind. Dieses Boot wurde von Wellen bedeckt. Ich habe euch auch ein Foto mitgebracht von einem Boot. Nachbau von einem Boot, wie die damals ausgesehen haben. Also es war kein großes Schiff, das war keine große Fähre und da war ein Sturm, sondern das war so eine Nussschale und da war ein heftiger Sturm. Und viele von den Jüngern, wissen wir, waren gestandene Fischer. Das war ihr Beruf, die haben gelebt auf diesem See. Aber die waren von Angst überwältigt. Die haben geglaubt, ihre letzte Stunde hat geschlagen. Wie kann das sein, dass wir in einem Sturm sind? Kann das Gottes Wille sein? Dass bei uns drunter und drüber geht in unserem Leben? Das kann nicht Gottes Wille sein, oder? Na, wir haben gelesen, Jesus selbst sandte sie in dem Sturm. Also offensichtlich war es hier Gottes Wille. Wir können Gottes Willen nicht immer an unseren Umständen festmachen. Wir können es immer an Gottes Wort festmachen. Und Jesus hatte seinen Zweck. Er wollte diesen 2 Männern dienen, die wir gleich sehen werden, auf der anderen Seite des Ufers. Und oft gibt es Widerstände, wenn wir Gott gehorsam sein wollen. Und dann auch ein wichtiger Grund ist, glaube ich, warum Jesus das zugelassen hat. Er wollte sich seinen Jüngern offenbaren, ihnen zeigen, wer er ist, dass sie ihn besser kennenlernen in dem Sturm. Und dann lesen wir von Jesus, er aber schlief. Ich mag das. Das zeigt uns einerseits die Menschlichkeit von Jesus, wie erschöpft Jesus war, wie müde er war. Ich meine, Jesus lag da in dem kalten Wasser und hat gepennt. Sturm, das Boot hin und her geworfen, war schon eine halbe Badewanne und Jesus lag da in dem Wasser und schlief. Auf der anderen Seite zeigt es mir auch, dass Jesus diesen Frieden hatte, der alles Verstehen übersteigt. Das ist der Friede, den Gott auch uns verheißen hat, wenn wir beten im Philipperbrief, im Kapitel 4, Verse 6 und 7. Da heißt es, seid um nichts besorgt, sondern in allen sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Jesus hatte diesen Frieden. Aber das hat die Jünger irritiert. Habt ihr jemals das Gefühl gehabt, dass Gott schläft in eurem Sturm? Vielleicht finanzielle Probleme oder Beziehungsprobleme, Krankheit, Einsamkeit, Verlust, Bedrohung. Habt ihr euch je gefragt, wo Gott ist in deiner Not? Die Jünger, die waren in Panik, die waren überwältigt von den Umständen, die waren in Verzweiflung, die waren in Todesangst. Und wir lesen in Vers 25, und sie traten hinzu, weckten ihn auf und sprachen, Herr, rette uns, wir kommen um. In der Parallelstelle in Markus 4 wird noch hinzugefügt, sie haben gesagt, Herr, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Sind wir dir egal, Gott? Psalmist hat auch so gebetet. Psalm 44. Erwache, warum schläfst du, Herr? Wache auf, verwirf uns nicht auf ewig. Warum verbirgst du dein Angesicht? Vergiss unser Elend und unsere Bedrückung. Hast du Jesu gebetet? Das Schöne ist, Gott hält es aus. Wir dürfen ehrlich sein vor ihm. Absolut ehrlich. Wir dürfen ihm unser Herz ausschütten. Das sehen wir in den Psalmen so schön. Durch den Apostel Petrus hat er uns gesagt, all eure Sorgen werft auf ihn, denn er ist besorgt für euch. Hey, ihr habt einen Papa, der euch lieb hat, der sich um euch sorgt, der besorgt ist, selbst wenn du es gerade nicht spürst. In Römer 8 steht, es gibt nichts, das uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Darin kann ich ruhen, darin kann ich Frieden haben. Und in Vers 26 weist Jesus seine Jünger liebevoll zurecht. Noch bevor er den Sturm in die Schranken weisen wird, weist er erstmal seine Nachfolger zurecht. Und er spricht zu ihnen, warum seid ihr furchtsam, Kleingläubige? Seht ihr, Jesus hatte kein Problem mit dem Wind und den Wellen, aber Jesus hatte ein Problem mit ihrem Kleinglauben, mit ihrem Unglauben. Furcht, Sorgen in unserem Leben sind eigentlich ein Zeichen von Unglauben, von Mangel an Vertrauen. Hallo, ich bin bei euch hier im Boot. Denkt ihr, ihr würdet untergehen, wenn ich bei euch bin im Boot? Jesus hat zu den Jüngern gesagt, lasst uns übersetzen auf das andere Ufer. Und wenn Jesus das sagt, dass sie rüberfahren, werden sie untergehen? Nein, natürlich nicht. Die Jünger haben Jesu Wort, die Jünger haben Jesu Liebe für sie nicht vertrauen. Und das hat Jesus gestört. Und wann sind wir in unserem Leben in Angst und in Panik in dieser Welt? Ja, genau wenn das passiert, wenn wir Jesus aus den Augen verlieren, der gesagt hat, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung dieses Zeitalters, der dich so sehr liebt, dass er für dich gestorben ist, um dich mit Gott zu versöhnen. Hey, wenn du an seiner Liebe zweifelst, dann schau aufs Kreuz, so sehr liebt er dich, so gut meint er es mit dir. Wir kriegen Panik, wenn wir aus den Augen verlieren, wer Jesus ist. Wenn wir auf die Umstände schauen, statt auf ihn schauen, der in unserem Boot ist. Seht ihr, Jesus hat uns nicht verheißen, dass wir keine Stürme haben werden als seine Nachfolger in unserem Leben. Im Gegenteil eigentlich. Aber was er uns verheißen hat, ist, dass er bei uns sein wird in unseren Stürmen. Und er hat uns verheißen in Römer 8, Vers 28, dass denen, die ihn lieb haben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Er wird alles zum Guten gebrauchen in deinem Leben, wenn du nur ihn lieb hast. Was seid ihr furchtsam, Kleingläubige? Dann stand er auf und bedrohte die Winde und den See, und es entstand eine große Stille. Was für eine Demonstration von Jesu Macht. Ihr müsst euch da reinversetzen in diese Situation. Meterhohe Wellen, Sturm, dieses Boot wird hin und her geworfen, es füllt sich mit Wasser, die Jünger sind in Panik, können wir das Ding nicht, dass wir umgehen? Und Jesus sagt, pssst, schweig, still. Und plötzlich ist absolute Stille. Der See ist glatter als ein Spiegel von einer Sekunde zur nächsten. Boah. Jesus hat den Jüngern schon seine Macht gezeigt über Krankheiten, jetzt zeigt ihnen seine Macht über die Naturgewalten. Und es entstand eine große Stille. Boah. Jüngern ist die Lade runtergefallen. Selbst Petrus wusste nichts zu sagen. Und das heißt was. Die Menschen aber wunderten sich und sagten, was für einer ist dieser, dass auch die Winde und der See ihm gehorchen? Und es gibt nur eine vernünftige Antwort. Er ist der Schöpfer. Er ist Gott, der Allmächtige. In einem anderen Sturm haben die Jünger zu Jesus gesagt, wahrhaftig, dieser ist Gottes Sohn oder du bist Gottes Sohn. Es gibt nur einen, der den Wind und die Wellen stillen kann. Alte Testament spricht schon davon. Psalm 107 zum Beispiel. Wer mitlesen will, Verse 23 bis 31, lese ich euch vor, sonst mache eine Lesershow. Die sich mit Schiffen aufs Meer hinaus begaben, auf großen Wassern Handeln trieben, das sind die, die die Taten des Herrn sahen und seine Wunder in der Tiefe. Er redete und bestellte einen Sturmwind, der trieb seine Wellen hoch. Sie stiegen zum Himmel empor, sie sanken hinab in die Tiefen, es verzagte in der Not ihre Seele. Wunderbare hebräische Bildsprache, also ein bisschen Übertreibung, also bis zum Himmel. Aber wir verstehen das. Sie taumelten und schwankten wie ein Betrunkener, es versagte all ihre Weisheit. Dann aber schrien sie zum Herrn in ihrer Not und er führte sie heraus aus ihren Bedrängnissen. Er verwandelte den Sturm in Stille und es legten sich die Wellen. Sie freuten sich, dass es still geworden war und er führte sie in den ersehnten Hafen. Sie sollen den Herrn preisen für seine Gnade, für seine Wunder an den Menschenkindern. Und wenn hier Herr steht, ist es groß geschrieben, das heißt, da steht der Gottesname Jahwe im Hebräischen. Er ist der, der die Wellen und die Winde stillt. Oder Psalm 89, Verse 9 und 10. Herr, wie der Jahwe, Gott der Herrscher, wer ist stark wie du, ja? Deine Treue ist rings um dich her. Du beherrschst des Meeres Toben, erheben sich seine Wogen, du stillst sie. Also, durch die Stillung des Sturmes zeigt Jesus ganz klar, wer er ist. Er zeigt ganz klar, dass er Jahwe ist. Dass er der allmächtige Gott ist. Er ist Gott umkleidet mit Menschlichkeit, der Sohn Gottes, der die Natur des Vaters teilt. Und denkst du, dass er deine Umstände unter seiner Kontrolle hat? Seht ihr, darin können wir Frieden haben. In unserem Herzen. Wenn er zu dir sagt, psch, vertrau mir, ich bin Gott, ich bin da, du bist nicht allein, Wer ist Jesus für dich? Hast du ihn schon eingeladen in dein Lebensboot? Vertraust du ihm schon? Nur Gott kann Stürme stillen. Gail Irwin, das ist ein amerikanischer Prediger, der erzählt eine Geschichte. Der war mit so einer Touristengruppe in so einem Touriboot, die da angeboten werden am See Genezareth, unterwegs. Und es war schlechtes Wetter, es war stürmisch. Und ein junger Mann aus dieser Reisegruppe wollte sich so einen Spaß erlauben und hat sich gedacht, ich tue jetzt das, was Jesus getan hat. Und er hat sich hingestellt und er hat dem Wind befohlen, schweig, verstumme. Und in dem Moment ist der Motor ausgefallen von dem Boot. Aber wenn Gott spricht, dann hört alle Schöpfung. Dann schweigen der Wind und die Wellen. Und das ist auch in unserem Leben so. Vers 28, und als er an das jenseitige Ufer gekommen war, in das Land der Gadarener, begegneten ihm zwei Besessene, die aus den Grüften hervorkamen. Sie waren sehr bösartig, so dass niemand auf jenem Weg vorbeigehen konnte. Was ist ein Besessener? Ein Besessener ist ein Mensch unter der Kontrolle eines Dämonen, eines bösen geistlichen Wesens, das in Rebellion gegen Gott ist. Gott offenbart sich uns in der Bibel als Geist. Gott ist Geist. Also er hat keinen Körper wie wir. Er ist Geist, aber er ist persönlich, eine geistige Person. Gott hat einen Willen. Gott spricht, wie ihr wisst. Er redet, er handelt, er schafft, er ist kreativ. Er hat einen Maßstab, was richtig und was falsch ist für uns. Also er ist eine Person, er ist ein persönlicher Gott. Und weil Gott eine moralische Person ist, sind auch wir das. Wir sind in seinem Bild geschaffen. Er ist Gott, wir sind Geschöpfe. Da sind wir in einer ganz anderen Kategorie als er. Aber wir sind ihm ähnlich da drin, dass wir Personen sind, so wie er. Wir haben einen Körper. Das ist unser Raumanzug, könnte man sagen, für die Erde hier. Aber wir sind auch Geist. Und Gott hat nicht nur uns Menschen geschaffen, sondern er hat auch andere Geistwesen geschaffen. Die haben keinen irdischen Körper, aber sind geistige Personen. Engel, den Teufel oder Satan, wie er auch heißt, der Widersacher, heißt es übersetzt, Dämonen. Und die sind alle persönlich. Es gibt keine unpersönliche Energie oder irgend sowas. Das ist ein Mythos. Da liegen alle fernöstlichen Religionen und Esoteriker falsch. Die nennen das dann Ki oder Chi oder Prana. Es sind Qigong, Tai Chi, Reiki. In all diesen Worten steckt es drin. Aber der Punkt ist, wenn du irgendeine geistliche Erfahrung machst als Mensch, dann machst du diese Erfahrung immer mit einer geistlichen Person. Entweder begegnest du Gott oder seinen Engeln oder du begegnest einem Dämon. Wenn du diese geistliche Welt ausklammerst, dann heißt es nicht, dass es die nicht gibt oder dass diese geistlichen Personen nicht aktiv sind. Dann heißt das nur, dass du realitätsfremd lebst. Gott hat uns geschaffen für Gemeinschaft mit ihm, um in uns zu wohnen, sagt die Bibel. Das ist ein Bild für geistige Gemeinschaft mit uns zu haben, um bei uns zu sein, um uns zu stärken, um uns zu leiten. Er will unser Herr sein, er will die Kontrolle über unser Leben haben, er will das Sagen haben, haben wir letztes Mal gesehen. Er möchte, dass wir ihm unser Leben übergeben. Und das ist heil, das ist gut. Sein Plan, seine Pläne für unser Leben ist das absolut Beste für uns. Er liebt uns, er meint es gut mit uns. Auf der anderen Seite, der Teufel und seine Freunde versuchen uns Gott streitig zu machen. Die wollen auch Gott spielen. Die wollen uns auch beherrschen und kontrollieren und besitzen. Und wenn Menschen sie einladen, ihnen ihr Herz öffnen, dann tun sie das auch. Aber ihr Plan ist nicht gut. Sie wollen die Wahrheit von Gott pervertieren, sie wollen uns zerstören, sie wollen uns entstellen. Das zeigen die uns nicht immer so offen, sonst würde keiner drauf reinfallen. 1. Korinther 11 sagt uns, Satan tarnt sich als Engel des Lichts. Und so wissen wir, so haben Menschen in falschen Religionen oder bei irgendwelchen esoterischen Sitzungen oder Yoga-Meditationspraktiken durchaus auch mal schöne Erfahrungen. Die spüren was, oh, das fühlt sich gut an. Die spüren irgendeine Kraft. Aber Leute, das ist die Werbeabteilung dieser okkulten Mächte. Das ist, was da abgeht. In Wahrheit stehen da nicht irgendwelche unpersönliche, geistliche, kosmische Lebensenergie oder sowas dahinter. In Wahrheit stehen immer solche okkulten, geistliche Personen dahinter. Und die wollen uns versklaven und uns einnehmen, uns beherrschen, uns zerstören, ultimativ mit in die Hölle nehmen. Das ist der Ort, an dem sie von Gott gerichtet werden. Sie wollen uns dem himmlischen Vater wegnehmen und uns zerstören. Und das ist das Schlimmste, was es für einen Vater gibt, oder? Und das ist Realität. Meine Schwägerin könnte Zeugnis ablegen. Die war tief in der Esoterik drin, bevor sie zu Jesus gekommen ist. Und sie kann erzählen, wie das anfangs sich gut angefühlt hat, aber sie das immer mehr gefangen genommen hat, so weit, dass sie sich in der realen Welt fast nicht mehr zurechtgefunden hat und sie so ein nervöses Wrack war am Ende. Jochen könnte da auch Zeugnis geben. Wenn wer ein persönliches Zeugnis hören will, der Jochen spricht nachher gern mit euch. Die Bibel sagt uns, der Teufel ist ein Lügner, er ist ein Betrüger, er ist ein Sünder, er ist ein Menschenmörder. Und diese Mächte wollen nicht, dass wir alle Satanisten werden. Denen reicht es, wenn sie uns von Jesus fernhalten, dass wir Jesus ignorieren, dass wir gute Materialisten sind, gefangen nur im Hier und Jetzt, dass wir irgendwelchen geistlichen Erfahrungen ohne Jesus nachlaufen, das langt denen schon. Und dann machen die gerne mit bei diesen Spielchen. Die werden dir Erfahrungen schenken. Gerne erst auch mal schöne Erfahrungen, kein Problem, solange sie dich von Jesus fernhalten können. Aber jede Erfahrung, die du ohne Jesus suchst, ist eine okkulte Erfahrung. Eine Erfahrung mit dem Teufel oder mit Dämonen, egal wie gut sich das anfühlt, das muss dir bewusst sein. Wenn du Gott erfahren willst, dann musst du zu Jesus kommen. Dann musst du dich zu ihm bekehren, dann musst du dich ihm anvertrauen. Weil er ist der Einzige, der unsere Sünden, unsere Schuld getragen hat, die uns von Gott trennt. Jesus hat gesagt in Johannes 14, ich bin der Weg und ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Hier in dieser Begebenheit sehen wir, wie die Dämonen ihre Tarnung abgelegt haben. Da zeigen sie ihr wahres Gesicht. Also wir haben schon gelesen, sie waren sehr bösartig, kamen aus den Grüften, waren so bösartig, dass niemand vorbeigehen konnte bei ihnen. Das waren die ersten Gruftis. Kannst das nächste Foto reinmachen? Da sieht er so Überbleibsel von dieser, das ist Stadt, Dorf, Gadera, und da oben seht ihr Felshöhlen. Da waren diese Grüfte, da haben sie die Toten begraben und diese Besessenen haben gelebt in diesen Gräbern. Es war unrein natürlich für Juden. Diese Dämonen haben sie in die Isolation getrieben, weg von den anderen Menschen. In den Parallelstellen lesen wir auch, die waren nackt. Sie waren schamlos. Sie hatten übernatürliche Kräfte. Die Menschen haben versucht, sie unter Kontrolle zu bringen, sie ruhig zu stellen, mit Ketten gefesselt, und die konnten die sprengen. Das hat nicht funktioniert. Wir sehen hier auch die Hilflosigkeit der Menschen diesem Phänomen gegenüber. Und werden wir gleich sehen, haben fremde Stimmen durch sie gesprochen. Diese Männer haben sich selbst verletzt mit Steinen. Sie waren rastlos, sie waren gequält in ihrer Seele. Die Leute haben sie nachts schreien gehört, da oben in den Gräbern. waren gewalttätig, waren bösartig, haben wir schon gelesen. Die Menschen konnten nicht mal in ihre Nähe gehen. Was für bemitleidenswerte Kreaturen. Einsam, ruhelos, nackt, voll Wunden, entfremdet von den Menschen und von Gott, versklavt. Hey Leute, das ist die Realität ohne Tarnung. So sind die okkulten geistlichen Mächte wirklich gepolt, sind Sadisten. Also spiel nicht rum mit Okkultismus oder Esoterik oder östlichen Meditationen, Channeling, wie immer das Zeug heißt, Hypnose, Spiritismus, Drogen, Hellsehen, falsche Religionen und so weiter. Das Ganze ist kein Spaß. Du öffnest diesen Mächten eine Tür in dein Leben. Und der Teufel und die Dämonen versuchen sich oder suchen nach Menschen, deren sie sich als Werkzeuge bedienen können, genauso wie Gott nach Menschen sucht, die sich ihm öffnen und sich ihm zur Verfügung stellen, durch die er wirken kann in dieser Welt. Vers 29, und siehe, sie schrien und sagten, was haben wir mit dir zu schaffen, Sohn Gottes? Bist du hierher gekommen, um uns vor der Zeit zu quälen? Ihr habt die Filme gesehen, ne? Die wussten, wer Jesus ist. Versetzt euch in die Jünger mal einen Moment. Die Jünger waren schon erschrocken von dieser Begebenheit auf dem See. Von ihrem Erlebnis mit Jesus, wer Jesus ist, die neue Erkenntnis, wer er war. Und jetzt landen sie auf der anderen Seite des Sees und diese gewalttätigen, gröhlenden, nackten, wahrscheinlich stinkenden, ich weiß nicht, wann die das letzte Mal gebadet hatten, diese gequälten Menschen kommen auf sie zu und fangen an zu brüllen. War ein aufregender Tag für die Jünger. Und seht hier, die Dämonen hatten eine gute Theologie. Sie wussten, dass Jesus Gott war. Sie wussten, dass er absolute Macht hat über sie. Seht ihr, der Teufel und seine Freunde sind keine ebenbürtigen Geschöpfe oder irgendwo Gegenspieler gegen Gott. Nee, er ist Gott, sie sind Geschöpfe. Wir können an dieser Geschichte auch sehen, die hatten überhaupt kein Verlangen danach, Gemeinschaft zu haben mit Jesus. Das ist völlig absurd, wenn falsche Lehrer behaupten, dass Christen von Dämonen besessen sein können. Es gibt kein einziges biblisches Beispiel dafür. Das ist wahrscheinlich selbst eine falsche Lehre von Dämonen. Und wir reden hier von wahren Christen, nicht von Namenschristen. Ist auch ein seltsames Gottesbild, wenn Leute sagen, dass Gott seine Kinder irgend so einer Macht überlassen würde, dass sie gequält würden. Hey, wenn Jesus in deinem Herzen wohnt, dann will kein Dämon mit einziehen. Das verspreche ich dir. Beide Seiten haben überhaupt kein Interesse an der Wohngemeinschaft. Jesus liebt dich. Und er wird keinen von seinen mit dem Teufel teilen. Und wie gesagt, es geht hier um einen Machtanspruch eigentlich. Aber wenn du unter seiner Macht bist, dann keine Chance für die Gegenseite. Keine Angst auch. Er ist allmächtig, die Dämonen fliehen vor ihm. Ein Christ kann von außen sozusagen, um bei dem Bild zu bleiben, angegriffen werden, kann versucht werden von Dämonen. Und wir können auch sündigen, wenn wir wollen, und unser Leben ein Stück weit zerstören, wenn wir nachgeben. Wir können sündigen, wir müssen nicht mehr, wenn wir Jesus haben. Aber wir können nicht besessen werden. Nie können uns diese Mächte unter ihre Kontrolle bringen und vergewaltigen sozusagen gegen unseren Willen. 1. Johannes 4, Vers 4 steht, der, welcher in euch ist, ist größer als der, welcher in der Welt ist. Also wir müssen uns bewusst sein, dass es diese geistigen Mächte um uns herum gibt, dass wir in einem geistigen Kampf leben. Im 2. Korintherbrief schreibt Paulus, wir wollen uns nicht vom Satan betrügen lassen, denn seine Gedanken sind uns nicht unbekannt. Interessanterweise geht es da um Vergebung im Kontext. Aber wir brauchen auch keine Angst haben vor diesen Mächten. Die sind besiegt, die sind entwaffnet von Jesus. Wir sind auf der Seite des allmächtigen Gottes, wir sind unter seinem Schutz. Ist eine falsche Geistlichkeit eigentlich auch, wenn Christen zu sehr auf das Böse oder den Teufel fixiert sind. Hey Leute, Jesus ist unser Fokus und er kümmert sich um den Rest. Ich verschwende nicht zu viele Gedanken an die Gegenseite. Ich meine, wir sind uns bewusst, wir sind in einem geistlichen Kampf, aber wir wollen uns nicht einnehmen lassen von diesen Kerlen. Wir sind eingenommen von Jesus. Da sind wir sicher, da sind wir heil. Das ist unser Fokus. Seht ihr, die wissen auch um ihre Zukunft, dass sie von Jesus gerichtet werden, wenn er wiederkommt. Sehen wir in dem Feuersee in der Offenbarung. Bist du gekommen, uns vor der Zeit zu quälen? Jesus, du bist zu früh dran. Die haben Gottes Heilsplan nicht verstanden, dass Jesus gekommen ist, um uns von unserer Schuld zu befreien, um uns mit dem Vater zu versöhnen. Die haben das Kreuz nicht verstanden. Vers 30, es weidete aber fern von ihnen eine Herde von vielen Schweinen. Markus sagt uns, 2000 Schweine waren es. Schweinische Geschichte. Die Dämonen aber baten ihn und sprachen, wenn du uns austreibst, so sende uns in die Herde Schweine. Also die Dämonen wollen offensichtlich gerne einen Leib bewohnen, irgendein Geschöpf unter ihrer Kontrolle haben. Aber wir sehen hier auch die Machtverhältnisse ganz klar. Sie mussten Jesus bitten. Die konnten nicht mal in die Schweine fahren ohne Erlaubnis von Jesus. Wir sehen das auch im Buch Hiob, der Teufel konnte nur so weit gehen, wie Gott es ihm erlaubt hat und keinen Zentimeter weiter. Und er sprach zu ihnen, geht hin. Jesus brauchte nicht mehr als zwei Worte. Im griechischen Urtext eigentlich nur ein Wort. Geht hin. Und die zwei Besessenen waren frei. Absolute Autorität Gottes, der mit einem Wort das ganze Universum in Existenz gesprochen hat. Er braucht nicht mehr. Geht hin. Sie aber fuhren aus und fuhren in die Schweine. Und siehe, die ganze Herde stürzte sich den Abhang hinab in den See und sie kamen um in dem Gewässer. Diese Schweine waren offensichtlich lieber tot als besessen. Hier haben wir sie, die fliegenden Schweine, übrigens. Weil jedes Geschöpf kann fliegen nach unten. Ein paar Meter schafft jeder. Aber könnt ihr euch dieses Bild vorstellen? 2000 besessene Schweine, die da den Abhang runterjagen und in den See stürzen. So ein Massenselbstmord von einer Schweineherde. Ganz schön krass. Warum hat Jesus das erlaubt, dass die Dämonen in die Schweine fahren? Na, erstens, ihr wisst, Schweine waren nicht koscher für die Juden. Also nicht nur hat er die Besessenen von den Dämonen befreit, er hat auch die Juden von ihren Schweinen befreit. Jesus ist sehr effizient, gleich in einem Aufwaschen. Hat sie von diesem faulen Kompromiss befreit. Wahrscheinlich haben sie die nicht selbst gegessen, aber die haben die Schweine für die Heiden gezüchtet. Das war so ein schweinischer, fauler Kompromiss. Gibt es irgendwelche schweinischen Dinge in deinem Leben? Vielleicht auf deinem Computer, vielleicht in deinen Gedanken, deiner Einstellung, irgendwelche stinkenden, faulen Kompromisse. Dinge, die im Leben eines Nachfolgers von Jesus eigentlich nichts zu suchen haben, die nicht zu ihm passen. Hey, Jesus will dich davon befreien. Er will dich frei machen zu einem heilen Leben. Das ist kein Verlust, wenn er das tut, das ist ein Gewinn. Und zweitens, ich glaube auch, Jesus wollte noch einmal ganz deutlich die wahre Absicht von diesen Dämonen zeigen. Die wollten die Menschen genauso zerstören, wie sie diese Schweine zerstört haben. Vers 33, die Hüter aber flohen und gingen in die Stadt und verkündeten alles, und das von den Besessenen. In Markus 5 in der Parallelstelle lesen wir, dass dieser vormals oder diese vormals Besessenen bekleidet und vernünftig zu den Füßen Jesu sitzen. Bekleidet und vernünftig, so sieht ein Mensch aus, der von Jesus befreit worden ist. Das ist Gottes Absicht in unserem Leben. Er meint es so gut mit uns. Und dann zum Abschluss Vers 34. Und siehe, die ganze Stadt ging hinaus, Jesus entgegen, um sich zu bekehren? Nee, leider nicht. Und als sie ihn sahen, baten sie, dass er aus ihrem Gebiet weggehen möge. Das ist ein sehr trauriger Vers. Wieder ein Beleg übrigens, dass Zeichen und Wunder nicht unbedingt das Herzen eines Menschen erreichen. Oh, Jesus kommt mir nicht so nahe. Wenn ich Jesus in mein Leben lasse, dann wird er mein Leben umkrempeln. Dann wird er die Schweine rausschmeißen aus meinem Leben. Ich mag lieber meine Schweine. Ich mag die. Ich bleibe lieber bei meiner Esoterik. Da darf ich selbst Gott spielen. Da darf ich selbst tun und lassen, was ich will. Da darf ich mein schweinisches Leben weiterleben. Das ist ein Grund, warum viele Jesus nicht annehmen wollen. Leider, diese Stadtbewohner fühlten sich mit ihren Schweinen und den Dämonen wohler als mit Jesus. Das ist ein sehr trauriger Vers, finde ich. Die liebten ihre Schweine, ihr Business mehr als die Menschen. Kommt euch das bekannt vor? Soll es auch heute geben, habe ich gehört. Und sie baten ihn, dass er aus ihrem Gebiet weggehen möge. Und was auch krass ist, Jesus ging. Jesus ging. Wenn du Jesus nicht haben willst, okay. Er ist ein Gentleman. Er drängt sich nie auf. Es ist deine Entscheidung, ob du Jesus annehmen willst oder nicht. Mit allen Konsequenzen. Aber es ist deine Entscheidung und er lässt dir die Freiheit. So ist unser Gott. Er wird dich nie vergewaltigen oder zwingen. Er lässt dir Freiheit. Er will eine Liebesbeziehung, dass du dich aus Liebe für ihn entscheidest, dass du aus freiem Willen mit ihm gehst, nicht weil du musst, weil du darfst. Das ist der Grund, warum ich mit ihm gehen will, weil ich darf. Er ist der Beste. Es gibt nichts Besseres im Leben. Ich möchte ihn immer missen. Aber er hat sogar zu seinen Nachfolgern gesagt, als viele Leute ihn verlassen haben, wollt doch ihr gehen? Ihr habt die Freiheit. Ich schätze es an Jesus. Gleichzeitig auch ernüchternd. Wenn du sagst, Jesus, ich will dich nicht, sagt er, okay, ich gehe. Aber er liebte diese Menschen, die ihn weggeschickt haben, und er hat ihnen zumindest einen Zeugen hinterlassen. In Markus lesen wir, dass zumindest einer der Besessenen mit ihm gehen wollte. Und er sagt zu ihm, geh zurück zu den Deinen und verkünde ihnen, wie viel der Herr an dir getan und wie er sich deiner erbarmt hat. Er hat ihn zurückgeschickt zu diesen Menschen, die Jesus abgelehnt haben. Zu den Schweineunternehmern, zu den Schweinehirten, zu seiner Frau, seiner Familie, den Nachbarn, die er drangsaliert hat, die so unter ihm gelitten haben. Und er ist zurückgegangen und hat überall sein Zeugnis erzählt. Er ging hin und hat in seiner ganzen Stadt und in den umliegenden Städten davon erzählt, was Jesus an ihm getan hat. Lass uns das persönlich machen. Persönliche Anwendung heute Morgen. Bist du gebunden oder versklavt von irgendwas? Ist da irgendwas Schweinisches, was aus deinem Leben raus muss? Was stinkt? Bringst du Jesus? Bringst du Jesus? Dafür ist er gekommen. Lass dich befreien von deiner Schuld, von deinen Sünden. Und wenn du Jesus noch nie persönlich eingeladen hast, in dein Leben zu kommen, dann möchte ich dich einladen, es heute zu tun. Eben einfach mit deinen Worten zu sagen, Jesus, ich bin ein Sünder, es gibt viel Dreck in meinem Leben. Und Jesus, ich verstehe, dass du für meine persönliche Schuld bezahlt hast am Kreuz, dass du für mich gekommen bist. Es war mein Kreuz eigentlich. Und ich glaube, dass du da bezahlt hast, meine ganze Lebensschuld. Und ich glaube, dass es für mich wirksam wird, wenn ich es annehme und mich dir anvertraue. Also Jesus, komm in mein Leben. Ich möchte mein Vertrauen von mir selbst wegsetzen, von meiner Selbstgerechtigkeit auf dich allein. Und ich möchte ab heute dir nachfolgen. Sei du mein Retter und mein Herr. tu das, lad ihm ein und er wird kommen und er wird dein Leben verändern. Ich habe es erlebt. Es gibt nichts Schöneres, als mit ihm zu leben. Aber es ist deine Entscheidung. Triff sie heute, morgen kann zu spät sein. Hier in diesem Leben. Danach ist es vorbei. Jetzt ist die Zeit, Entscheidungen zu treffen. Also herzliche Einladung, Jesus einzuladen. Und wenn du gerne möchtest, dass einer von uns mit euch betet oder mit dir betet, wir sind gern für euch da. Markus ist da, ich, Manfred. Ja, jeder von uns betet gerne dieses Gebet mit euch. Zweite Anwendung. Hast du Jesus erlebt? Dann erzähl diese Woche irgendjemanden von dem, was er in deinem Leben getan hat. Gott möchte dich gebrauchen. Amen. Römer 6 sagt uns, dass wir uns selbst nicht der Sünde als Werkzeug zur Verfügung stellen, zur Ungerechtigkeit, sondern dass wir uns Gott zur Verfügung stellen als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Lass uns darum beten. Vater, wir beten, dass du uns füllst mit deinem Heiligen Geist, mit deinem guten Geist. Hier sind wir, Herr, wir sind nicht vollkommen, deswegen brauchen wir dich jeden Tag. Aber wir beten, dass du unser Leben füllst. Und wir wollen uns dir anvertrauen und uns dir zur Verfügung stellen, dass du uns gebrauchen kannst. Leb du dein Leben durch uns, Jesus, wie du es vor 2000 Jahren in deinem irdischen Leib gelebt hast. Komm und beherrsche du uns. Wir wissen, das ist heil und gut und rein. Und das ist unser Wunsch. Es gibt nichts Besseres in unserem Leben. Und Herr, ich danke dir so sehr, dass du gesagt hast, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung dieses Zeitalters. Wir sind nie, nie allein. Dafür bin ich so dankbar. Und so, Vater, beten wir heute auch noch für den Bernd, der zu Hause ist, der Schmerzen hat nach seiner OP. Wir wollen auch für ihn beten, dass du ihn anrührst, dass du ihn wiederherstellst und heilst, dass er auch jetzt gerade ganz stark deine Gegenwart spüren kann und alle anderen, die krank sind oder die beladen sind, Vater, wir legen sie dir hin. Auch alle Menschen, die diese Zeitung bekommen haben, diese Woche in ihren Postkasten, sprich zu ihnen, zieh sie zu dir. Du bist das Beste, der Beste, der uns passieren kann. So segne uns, begleite uns mit deiner Nähe und mit deiner spürbaren Gegenwart in diese Woche. Darum bitten wir in Jesu Namen. Amen.